Ihr Lieben, ich glaube, dass jeder von uns Momente im Leben kennt. Vielleicht hast du gerade sogar so einen Moment gehabt, als die Männer gesungen haben, wo man erfasst wird von etwas, das einem das Gefühl oder die Sehnsucht gibt nach mehr, nach etwas Größerem. Jemand war vielleicht von euch schon mal auf einem Konzert, ekstatisches Schreien, als der Star die Bühne betritt. Alle kippen teilweise um von dem, was sie sehen, voller Begeisterung von dem, was sie dort sehen. Die Fußball-EM liegt vor uns. Was werden wir sehen? Stadien mit Zehntausenden, die bebend jubeln. Tatsächlich bebend. Vor kurzem wurde ein Erdbeben gemessen bei einem Konzert in einem Fußballstadion, weil die Menschen so gehüpft sind. Da stehen ein paar Menschen vorne, die machen was, oder auf einem Feld, und die Menge kocht, sie tobt. Und manche füllen tatsächlich ihren Lebenssinn damit, unter der Woche im tiefen Tal des Alltags und der Sorgen zu schweben. Und Samstag, wann ist es, 15.30 Uhr, Bundesliga. Und dann leben sie auf, die Herrlichkeit, das Wahre, dieses übernatürlich Metaphysische ist plötzlich da. Und ich gehe darin auf. Endlich macht alles Sinn. Ich glaube, die Jünger haben was Ähnliches empfunden an Palmsonntag. Könnt ihr euch diesen Moment vorstellen, als Jesus ihnen ankündigt, häufig, ich gehe jetzt nach Jerusalem von Galiläa und wenn ich hinkomme, werde ich leiden, sterben und ich werde der Knecht sein. Und die Jünger wollen es nicht wahrhaben. Und dann kommen sie nach Jerusalem und was erwartet sie? Bebende Mengen, absolute Atmosphäre. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Jünger gesagt haben, guck Jesus, die sind begeistert. Wow. Hast du die Gesichter der Pharisäer gesehen? Ja, denen haben wir es gezeigt, aber richtig. Aber all das ist menschlich gewesen. Jesus wusste längst, was der Weg war, den Gott ihm gegeben hat und dass dieser Weg zur Herrlichkeit ein steiler Weg sein wird, der mit viel Leid, mit dem tiefsten Leid, das jemals in diesem Universum stattgefunden hat, nämlich seinem Leiden und Sterben tatsächlich einhergehen musste. Als Christen, ihr Lieben, als gläubige Menschen, wenn wir zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind, dann haben wir einen radikalen Perspektivenwechsel auf dieses Leben. Manche wissen es nicht direkt und müssen es erst lernen im Laufe der Jahre, aber dieser radikale Perspektivenwechsel ist, ich habe bis jetzt ein Leben gelebt und ich habe nach Freude, nach Glück, nach Herrlichkeit hier gesucht. Ich meine, wo soll ich sonst suchen? Ich muss ja irgendwo suchen. Hier habe ich gesucht, ich habe jetzt den Fußball genannt, vielleicht das, in der Musik, in der Mode, in irgendwelchen Dingen gesucht und jetzt ist was passiert. Ich bin zum Kreuz gekommen, ich habe mein Leben gekreuzigt, das ist ja der Ruf in die Nachfolge, weil ich weiß, es bringt mir sowieso keine Herrlichkeit und jetzt bin ich davon überzeugt, dass eine Sache mich erfüllen kann und es ist Gott selbst, nur er, nichts anderes. Und noch, ihr Lieben, ist diese Herrlichkeit, auf die warten wir. Wir haben sie eben auch gehört in den Liedern, auch in der Textlesung aus Jesaja. Diese Herrlichkeit ist noch nicht ganz da. Aber sie kommt eines Tages und sie ist hier und jetzt schon erfahrbar. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht weißt du gerade gar nicht, wovon ich spreche. Ich habe den Eindruck, es gibt Gläubige, die kennen diese Herrlichkeit gar nicht mehr. Die hatten vielleicht eine Zeit in ihrem Leben, wo sie das erlebt haben, dass man mitten in seinem Leben, mitten in seinen Sorgen, mitten in seinem Kampf diese Gipfelmomente der Herrlichkeit hatte, wo man vor dem aufgeschlagenen Wort sitzt, im Gebet ist und Gott erlebt, diese unendliche Freude erlebt, die in ihm ist, die alles andere sinken lässt. Aber vielleicht ist es schon Jahre her, vielleicht ist es sogar schon Jahrzehnte. Und ich hoffe, dass wir durch diese Predigt heute in Ruth im 4. Kapitel sehen, dass Gott uns zeigt, dass in diesem ganz normalen Leben von Ruth und Boas Gott etwas Herrliches, Wunderbares für sie vor ihre Füße gelegt hat. Und Boas, um den es heute tatsächlich es am meisten gehen wird, er einen steilen Weg vor sich hat, aber es ist ein Weg der Herrlichkeit. In dieser kurzen Ruth-Serie, das ist die vorletzte Predigt darin, sind wir im 4. Kapitel angekommen und wir haben gesehen, es ist eine kleine Geschichte, nicht lang, 2-3 Seiten in unserer Bibel, es ist eine Alltagsgeschichte, könnte jedem von uns passiert sein, es geht um Liebe, es geht um den Tod, es geht um Verlust, es geht um Sorgen, es geht um Ängste, Aber eigentlich, das ist die Geschichte, die wir lesen, aber der eigentliche Blick, den der Schreiber uns hier zeigen möchte, ist nicht der Blick auf Ruth oder auf Boas oder auf Naomi, sondern auf den Gott der Herrlichkeit, der in ihrem Leben wirkt und etwas vollendet, was sie sich nie hätten vorstellen können. Ein steiler Weg zur Herrlichkeit. Schaut mal, wie das Kapitel 4, Vers 1 beginnt. Und Boas ging zum Tor hinauf und setzte sich dort. Es beginnt mit Warten, mit Unsicherheit. Und es endet in Vers 22 mit Herrlichkeit. Und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Buch aus mit dem Stammbaum. Man denkt, Herrlichkeit? Ein Stammbaum? Gibt es was Langweiligeres wie ein Stammbaum? Aber das ist die Herrlichkeit, auf die Gott ihnen zu Füßen gelegt hat, die er durch sie erreichen will. Und das wollen wir uns heute näher anschauen. Im ersten Punkt, auf diesem steilen Weg zur Herrlichkeit, warten trotz Unsicherheit. Was ist bis jetzt geschehen? Boas, er sitzt im Tor der Stadt Bethlehem und er wartet. Warum? Er ist wahrscheinlich nicht sehr ausgeschlafen, die Nacht war eher kurz, der Tag davor war hart mit Arbeit beschäftigt, er war den ganzen Tag auf der Tenne, die Tennen waren Hügel, wo das Korn gedroschen wurde, damit der Wind vorbeifegt und das ganze Leichtere, die ganzen Hülsen wegnimmt, damit das Korn nur dort bleibt. Und man drischt ja nicht den ganzen Tag Korn, dass es dann da liegt, dann geht man nach Hause, dann kommen Tiere oder Räuber, nehmen alles mit. Und so bleibt Boas nachts auf dieser Tenne, überwacht das Korn, hat gut gegessen und getrunken, schläft ein, als er plötzlich aufwacht und ihm eine Frau zu Füßen liegt. Diese völlig seltsame Situation, und ich würde auch nicht raten, in der Brautwerbung oder wie auch immer diesen Weg zu gehen. Es ist ein bisschen seltsam, oder ist sie plötzlich, Ruth, eine junge Frau, liegt unten an seiner Decke, hat seine Füße aufgedeckt und es entwickelt sich ein Gespräch. Boas ist völlig perplex, was ist hier los? Und plötzlich merkt er, eigentlich macht sie mir gerade einen Antrag. Also in gewisser Weise, zumindest sagt sie, Boas, ich hätte wirklich Interesse. Übrigens nur mal hier, soweit, immer wieder höre ich, dass Leute sagen, das müsste alles vom Mann ausgehen. Eine Frau müsste nur still und die Augen zu Boden halten und warten, bis ein Mann anklopft. Also wir finden keine Wertung hier in Kapitel 3 in Ruth. Und definitiv trägt der Mann die Verantwortung, wir werden es nachher auch noch sehen. Aber hier ist durchaus Aktivität von Seiten Ruths da. Vielmehr vielleicht noch von Naomi, die ja da auch nicht gerade eine kleine Rolle spielt in dem Ganzen. Boas, er geht darauf ein, auf Ruth, diese moabitische fremde Frau. Aber es gibt ein Problem. Und dieses Problem, haben wir letzte Woche gesehen, ist, eigentlich müsste nach dem Gesetz ein anderer Mann sie heiraten, um sie zu lösen. Ein näherer Verwandter aus der Familie des verstorbenen Mannes von Ruth. Und so muss Boas diese Sache klären. Und er tut es. Gleich am nächsten Morgen, wir lesen das übrigens, der vielleicht männlichste Satz, den wir in der Bibel finden, über irgendeinen Helden, ist in Ruth 3,18. Der Vers, mit dem das Ganze aufhört. Ich liebe diesen Satz. Hier spricht Naomi und sie sagt, und sie sprach, bleib meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt. Und jetzt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Bam. Das, Naomi, sie scheint ihn zu kennen, sie sagt, Ruth, der wird's machen. Der hat's gesagt und der zieht's durch, heute noch. Warte ab, bleibe hier, bleibe ruhig, Boas ist jetzt an der Reihe. Und er hat einen Plan, er kommt, 4 Vers 1, setzt sich ins Tor in der Stadt und er wartet hier. Er muss mit diesem Verwandten klären, ob er Ruth heiraten kann oder nicht. Die Arbeit auf dem Feld wartet so lange, es ist Erntezeit, es ist absoluter Stress. Das Korn muss eingeholt werden, solange das Wetter noch mitspielt. Und da setzt er sich ins Tor der Stadt. Nicht aus irgendeinem Grund. Vielleicht hast du vor deinen Augen diese kleinen italienischen Städtchen aus dem Urlaub oder kroatischen Städtchen mit diesen kleinen Gassen. Da ist nicht viel Platz. Das ist eng gebaut, ähnlich auch in der Antike. Da ist nicht viel Platz. Und deswegen ist im Tor, wo ein bisschen mehr Raum ist, so eine Art Tagungsstätte des Stadtrates. Und hier setzt sich Boas hin und wartet. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf ging in dieser Zeit. Er war mit Sicherheit aufgeregt. Wird der Verwandte überhaupt kommen? Was ist, wenn er sagt, er will Ruth heiraten? Was mache ich dann? Und überhaupt, ist es überhaupt Gottes Wille, dass ich Ruth zur Frau? Ich meine, sie kam ja. Vielleicht ist es alles gar nicht gut. Ich weiß nicht, was er für Gedanken hatte. Sowas in der Art hätte ich mir wahrscheinlich gedacht in dieser Zeit. Aber er wartet. Ich will nicht zu viel in dieses Warten hineinlegen, aber wir sehen hier doch etwas, was wir durch die Bibel hinweg sehen. Nämlich, dass Gläubige, Menschen, die im Glauben mit Gott gehen, Wartezeiten haben. Zeiten, wo Gott erstmal nichts tut oder nichts zu tun scheint und sie warten müssen. Abraham und Sarah warten 25 Jahre, bis Gott sein Versprechen erfüllt und ihnen einen Sohn schenkt. 25 Jahre. Nur mal, um das uns vor Augen zu führen, es sind 300 Monate, 1300 Wochen, 9125 Tage, wo sie morgen für morgen aufwachen und nichts ist passiert. Gar nichts. Josef, er muss 2 Jahre im Gefängnis warten, bevor Gott beginnt, seinen Plan auszuführen. Elia muss sein ganzes Leben warten. Und es scheint, Gott tut gar nichts. Elia stirbt eigentlich im Chaos. Scheint, Gott hätte die Kontrolle verloren. Jeremia muss sein ganzes Leben lang warten. Sein Leben endet mit einem Bankrott des Staates Israels. Die Feinde kommen. Gott, wo bist du? Paulus, er wird berufen von Jesus. Und was muss er tun? Warten. Jahrelang warten. Er schreibt nicht wie lange. In der Stille der arabischen Wüste muss er warten. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, wie viele Männer und Frauen Gottes mussten warten. John Bunyan, 12 Jahre, er war englischer Prediger, 12 Jahre musste er im Gefängnis warten, seine Frau und seine 4 Kinder alleine lassen, eine seiner Töchter war sogar blind, 12 Jahre im Gefängnis, bevor Gott eingriff. Adoniram Judson, ein amerikanischer Missionar, der zuerst nach Burma kam, wo es keinen einzigen Gläubigen gab, musste 6 Jahre lang warten mit seiner Frau, bevor auch nur ein einziger Burmese zum Glauben kam. In der Zwischenzeit starben Kinder. Warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt die Situation, wo es scheint, dass Gottes Hand im Leben still ist. Es passiert nichts. Wo Gottes Wille verborgen zu sein scheint, wo Gott zu schweigen scheint. Wo es die Jahre vergehen und es wird immer unwahrscheinlicher, dass das passieren kann, was doch passieren sollte. Lieben, was ich so liebe an der Bibel ist, dass es so echt ist. Da werden unsere, wenn es uns so geht, es wird nicht einfach weggewischt. Sag, ach du Kleingläubiger, du Narr. Sondern die Bibel greift es auf und zeigt uns, vor allem in den Psalmen, dass diese Sorge, diese Angst, dieses Gott, wo bist du, wahrscheinlich allen Gläubigen so ging. Psalm 77, ein wunderbarer Psalm, der genau diese Fragen aufwirft. Psalm 77, die Verse 8 bis 11. Wird der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder Gnade üben? Ist seine Güte für immer erschöpft? Sind seine Verheißungen abgetan für alle Zukunft? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Oder im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Da sagte ich mir, es bekümmert mich schmerzlich, dass das Walten des Höchsten sich geändert hat. Das ist das, was Gott uns in seinem Wort mitgibt, weil er unser Herz kennt. Unsere Not kennt, wenn wir warten müssen. Bei Boas war das nicht sehr lang. Es waren vielleicht Minuten oder Stunden, wir wissen es nicht. Aber wie oft im Leben dauert es und Gott scheint nicht einzugreifen. Ich habe kürzlich oder gestern mit meiner Schwiegermutter gesprochen. Wir gehen gerade als Familie durch die Krebserkrankung meiner Schwiegermutter durch eine schwierige Zeit und sie sagte, wie sie zu den Chemotherapien-Terminen nach Mutlang geht und dann dort sitzt und wartet. Wartet, bis man drankommt und da sind andere Frauen, die dieselbe Therapie durchmachen. Und dann sagte sie was und ich dachte mir, ich muss es in der Predigt erzählen, das dachte ich mir später. Wenn ich dort sitze, sagt sie, Gott will doch, dass ich mit diesen Frauen spreche. Und wisst ihr, was sie macht? In diesem Leid, sie hat was dabei, ich weiß nicht was. Sie redet mit den Frauen links und rechts und sie gibt ihnen diese Hoffnung. Sie gibt es ihnen weiter. Und was sehen wir? Es gibt Situationen, da scheint es trüb, dürr, nichts geschieht. Und wenn Weltmenschen in diesen Zeiten veröden innerlich und mürrisch und traurig werden, verstehe ich das, aber für uns Gläubige nicht. Weil wir wissen, dass wir an einen Gott glauben, dessen Hand nie zu kurz ist. Der alles in seiner Hand hält, immer. Und der ein Gott der Herrlichkeit ist, und Sammy hat Römer 5 vorgelesen, eine Herrlichkeit jetzt schon in unser Leben hineingibt durch Jesus, aber alles wird sich auflösen. Wir werden bei ihm sein. In aller Herrlichkeit. Boas erwartet trotz Unsicherheit und geht dann weiter. Und es ist ein sehr interessanter Punkt in dieser Geschichte. Im Gehorsam, und es ist ein sehr steiler Weg zu dieser Herrlichkeit, im Gehorsam trotz Nachteilen. Lest die Verse 1 bis 4 aus diesem Text. Und siehe, der Blutsverwandte, also der näher eigentlich an Elimelech verwandt ist und Ruth heiraten sollte, ging vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er, komm her, setz dich hierher. Du, der und der. Also es muss schon so ein kleiner General gewesen sein, der Boas. Du hier, du hier, du hier. Und er nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Und er sprach zu den Blutsverwandten, Naomi, die aus den Gebieten von Moab zurückgekehrt ist, verkauft das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte. So habe ich nun gedacht, ich wolle es deinem Ohr öffnen und dir sagen, kaufe es von den Einwohnern und von den Ältesten meines Volkes. Wenn du lösen willst, löse. Und wenn du nicht lösen willst, so teile es mir mit, dass ich es wisse, denn da ist niemand außer dir zum Lösen und ich komme nach dir. Boas, er sieht diesen Mann und er sagt zu ihm, komm herüber und setz dich, du so und so. Also tatsächlich steht dieses Wort in der hebräischen Sprache, Herr so und so. Da steht kein Name drin, sondern der Autor wollte hier keinen Namen geben. Ich denke, er kannte ihn. Aber er wollte es uns nicht geben, sondern er sagt, Herr so und, der Herr so und so soll sich dort setzen. Boas, er hatte Ruth zuerst überrascht in Kapitel 3, Vers 12, dass es dann auch einen näheren Verwandten gibt. Und jetzt steht er tatsächlich hier in diesem Stadttor. Und er weiß vermutlich noch gar nichts von dieser Geschichte zwischen Boas und Ruth. Sie kam ja nachts, ist nachts auch wieder nach Hause gegangen. Und jetzt plant Boas einen Überraschungsmoment. Da läuft der Mann durch das Stadttor, will halt seinem täglichen Geschäft nachgehen, was auch immer er da gerade tun will. Und Boas, zack, 10 Stadträte und dieser Mann, alles eingefädelt. Und jetzt sitzen sie da im Kreis und Boas stellt ihm Fragen. Herr so und so. Warum finden wir keinen Namen hier? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber wahrscheinlich war dieser nähere Verwandte nicht würdig, dass sein Name genannt wird. Wisst ihr warum? Er lehnte es ab, seiner Verpflichtung nachzukommen. Es ist eigentlich keine Option, dass er Ruth heiratet und Elimelechs Erbe aufkauft. Es ist das Gesetz, aber ihm ist das Gesetz egal. Es ist ihm völlig egal, was Gott hier sagt. Es ist, als ob der Autor dieses Buches sagt, Herr so und so, den können wir getrost vergessen, der ist gar nicht würdig, hier beim Namen erwähnt zu werden. Ein Ausleger schreibt, zweifellos kannte Boas seinen Namen und nannte ihn auch so. Aber der heilige Schreiber lässt ihn weg, zum Teil, weil es nicht nötig war, ihn zu kennen und vor allem, wie es üblich ist, aus Verachtung und als gerechte Strafe für ihn, damit derjenige, der den Namen seines Bruders nicht bewahren wollte, seinen eigenen verliere und in einem Grab des ewigen Vergessens liege. Herr so und so, der Mann, dem Gott egal ist und der Mann, dem Gottes Gesetz egal ist. Und jetzt entspannt sich dieses Gespräch. Boas hat es sehr geschickt gemacht. Er sagt zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Und die Pflicht dieses Lösers, dieses verwandtschaftlichen Erben, bestand nicht nur darin, das Erbe, also das Land, zu behalten, sondern auch die Familie. Aber davon sagt Boas hier erstmal noch nichts. Von einer Frau ist hier gar nicht die Rede. Generell hat Gott es sehr weise gemacht im Gesetz Israels, dass das Land, das einer Familie gegeben wurde, für immer in diesem Besitz der Familie blieb. Selbst wenn eine Familie sich verschuldete und ihr Land verkaufen musste, gab es alle 50 Jahre einen Zyklus, dass es wieder in die Ursprungssituation, die Landaufteilung zur Zeit Josuas zurückkam. Und jetzt, Naomi ist mittellos, sie muss ihr Land verkaufen, so soll es in der Familie bleiben. Und Boas, er schlägt dem Mann vor, kaufe du es. Ihr Lieben, ganz ehrlich, wäre es nicht viel leichter gewesen, Ruth einfach zu heiraten? Wir sind in der Zeit der Richter. Wer kümmert sich um Gottes Gesetz? Die kannten sein Gesetz wahrscheinlich gar nicht mal. Die Rahmenbedingungen stimmen. Da ist eine junge Frau, sie ist arm dran, sie muss versorgt werden, sie mag dich, du bist ein lediger Mann, du bist älter, heirate sie, es ist doch wunderbar. Aber Boas, er gehorcht Gottes Gesetz. Er geht den schweren Weg. Er geht den Weg, der Nachteile mit sich bringt. Und was ist, wenn Herr so und so Ruth tatsächlich heiraten will? Was macht er dann? Er stellt sich diese Frage nicht, weil er weiß, ich gehorche meinem Herrn. Weiß nicht, ob in Boas die Worte aus Psalm 119 in seinem Kopf waren, das kannten die Juden in der Regel, die Gottesfürchtigen, wenn es zu dieser Zeit schon geschrieben wurde. Dort heißt es, du selbst hast deine Befehle erlassen, dass man sie sorglich befolge. Ach, möchte doch mein Wandel fest sein in der Befolgung deiner Satzungen. Deine Satzungen will ich halten, verlass mich darauf ganz und gar. Das tut Boas, das ist ein gottesfürchtiger Mann. Er hört und gehorcht auf Gottes Wort. Und so geht er seinen Lebensweg. Es ist ein steiler, schwieriger Weg in dieser Situation. Aber es ist ein Weg zur Herrlichkeit, weil er Gott und seinem Wort gehorcht. Er fragt nicht in dieser Situation, was tut mir gut? Was würde mir helfen aus meiner Sicht gerade? Er fragt, was ist richtig? Wie kann ich gehorsam sein? Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass es uns gerade in Zeiten des Drucks so geht, dass wir viel kompromissbereiter sind. Da sind finanzielle Nöte und Sorgen. Ach, ich sehe es nicht so eng mit diesen ganzen Sachen. Dann lassen wir das. Ich nächsten Monat wieder. Kompromissbereitschaft. Gerade auch rund um Partnerschaft, Ehe, Hochzeit. Ich kenne Gottes Wort und ich weiß, was er sagt. Ich weiß, dass er will, dass seine Kinder gläubige Menschen heiraten, dass man gemeinsam als Mann und Frau Gott verherrlicht. Dass ich als Nachfolger Jesu einen Nachfolger Jesu heirate. Aber du kennst doch meine Gefühle, Gott. Du weißt, wie gut er oder sie zu mir passt. Es ist richtig für mich, ich gehe diesen Weg. Gerade in Zeiten der Not, des Drucks, so oft eine Kompromissbereitschaft da. Aber der Weg von Boas ist, lieber bleibe ich mit Gott ledig, als ohne Gott zu heiraten. Ja, dann sagt der Herr so und so, ich nehme sie zur Frau, ich bin ledig, aber ich bin meinem Herrn gefolgt. Wir werden sehen, Gott belohnt diesen Gehorsam. Das dritte Punkt, ausharren trotz Rückschlägen. Boas schlägt dem Mann vor, heirate sie doch. Und was lesen wir? 4b. Und der Verwandte sprach, ich will lösen. Boom. Könnt ihr es euch vorstellen? Alles schön eingefädelt, möglichst gut gemacht und dann, klar, ich löse es. Ich nehme das Land. Ich weiß nicht, ob Ruth und Naomi dabei waren in dieser Situation. Es war ja ein öffentlicher, eine Art Stadtrat oder nicht. Wenn, mit Sicherheit rutschte das Herz in die Hose in diesem Moment. Ich will den aber überhaupt nicht heiraten. Was soll das Ganze? Wie ging es Boas in diesem Moment? Ja, ich will lösen. Aber Boas hat einen Plan. Ich denke, er hat es sehr, sehr geschickt eingefädelt. Denn jetzt erwähnt er erst den zweiten Teil dieser ganzen Geschichte. Und er sprach, ich will lösen. Da sprach Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis kaufst, hast du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, gekauft, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken. Da sprach der Blutsverwandte, ich kann nicht für mich lösen, dass ich mein Erbteil nicht verderbe. Löse du für dich, was ich noch lösen sollte, denn ich kann nicht lösen. Als Boas von einem reinen Grundstücksgeschäft spricht, da zögert dieser Verwandte keinen Moment. Ja klar, ich will lösen. Nehme den Preis, ich kaufe das Ganze. Und dann hört er von seinen eigenen Lippen, dass dieser Verwandte sein Recht als Erlöser ausüben würde. Und das bedeutet, dass er nicht nur das Land bekommt, sondern auch Ruth. Und jetzt überrascht Boas diesen Verwandten Und er sagt ihm, Moment, das ist eine zweiteilige Geschichte, nicht nur Land, sondern auch eine Frau. Naomi war mittlerweile älter, sie konnte keine Kinder mehr gebären und deswegen ging das Recht auf Ruth, die ja deutlich jünger war, zurück, damit der Name Elimelechs und dieser Familie erhalten bleiben sollte. Boas erklärte jetzt, was jeder wusste, es gibt nur dieses Gesamtpaket und plötzlich ist der Mann dann doch nicht mehr so sehr interessiert. Vermutlich ist er bereits verheiratet oder er ist verheiratet, er spricht ja von seinem Erbteil, das hier Probleme für ihn und seine Familie mit sich bringt. Und wahrscheinlich, ich meine, stell euch mal diese Situation vor, da kommt der Verwandte nach Hause und sagt, liebe Frau, ich habe das Erbe Elimelechs angetreten. Und sagt, ja, was ist dabei? Land? Wirklich, das ist gut. Und eine Frau? Was? Also man muss nicht allzu kreativ sein, um seine Gedanken zu merken. Eine ziemlich seltsame Situation, die vermutlich auch nicht gerade sehr hilfreich für die erste Ehe gewesen wäre. Und dementsprechend sagt der Verwandte, okay, ich kann es dann doch nicht, ich möchte nicht. Ich meine, an Land ist jedermann interessiert, aber diese ganzen Geschichten an den Beziehungen, das wäre dann doch eine Nummer zu viel gewesen. Und so sagt er, nein, ich kann nicht, ich werde es nicht lösen. Und dann diese glorreichen Worte, einen Moment zuvor scheint alles verloren zu sein und jetzt geht es doch seinen Weg. Und auch uns als Leser in der Geschichte geht es ja so, er sagt, ich werde lösen und alle sagen, nein, wir wollen gar nicht, das tut, das soll Boas machen. Und Gott geht seinen Weg weiter. Bei Boas ist es ein kurzer Rückschlag, das ist innerhalb von eines Gesprächs, es dauert nicht sehr lange, es sind nur wenige Minuten, bis klar wird, der Plan geht doch auf. Bei uns im Leben ist es oft nicht nur ein paar Minuten lang, sondern es gibt diese Rückschläge. Wir sind gehorsam. Wir sagen, Herr, ich gehe den Weg, ich folge dir, ich will bei dir sein, ich will in deiner Herrlichkeit sein. Es geschieht nichts. Rückschläge, Schicksalsschläge. Man liegt da innerlich am Boden und fragt, war das überhaupt richtig, gehorsam zu sein? Wäre es nicht besser gewesen, ich wäre doch meinen Weg gegangen? Die Menschen messen Erfolg, Lebenserfolg an Ergebnissen. Wie sieht sein Haus aus? Wie sieht seine Familie aus? Wie sieht seine Karriere aus? Wie sieht ihr Profil auf Instagram aus? Das, was man sieht, das ist der Erfolg. Aber so misst Gott keinen Erfolg, nie. Niemals in der Bibel finden wir das, dass Gott so Erfolg und ein gutes Leben misst, sondern auf was achtet Gott? Was ist hier Erfolg? Es ist Treue, es ist Ausharren. Wenn es um Erfolg gehen würde, was hat Jesus am Ende seines Lebens? Wir sind jetzt in der Zeit der Passion, des Leidens Jesu. Wie endet sein Leben? Tragisch im Tod. Und selbst als er siegreich aufersteht, sind da eine Handvoll Nachfolger. Aber Jesus ging den Weg des Gehorsams. Und so wird dieses Ausharren und die Treue belohnt. Und dann sehen wir einen weiteren Punkt hier in diesem ganzen Leben von Boas und diesem Handeln, das von tiefer Liebe geprägt ist. Liebe trotz Aufwand trifft das nicht ganz genau, Liebe, obwohl es eigentlich für Boas kaum etwas mit sich bringt. Wir lesen ab Vers 7, dies aber geschah früher in Israel bei einer Lösung und bei einem Tausch, um jede Sache zu bestätigen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Und das war die Art der Bezeugung in Israel. Und der Blutsverwandte sprach zu Boas, kaufe für dich. Und er zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volk. Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naomis alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kiljon und alles, was Machlon gehörte. Und auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, habe ich mir zur Frau gekauft, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken. Damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Wir sehen in dem, was Boas sagt, überhaupt kein persönliches Motiv. Was hat er persönlich davon? Er wird eine Frau heiraten, die, selbst wenn sie Nachkommen haben sollten, überhaupt nicht seinen Namen tragen werden, sondern nach israelischem Recht den Namen Elimelechs und Machlons und Kiljons. Was hat er wirtschaftlich von der ganzen Sache? Überhaupt nichts. Sie ist mittellos. Was hat er von seiner Reputation im Volk davon? Überhaupt nichts. Sie ist eine Ausländerin. Der wird eher verachtet dafür. Aber er geht diesen Weg. Warum? Er handelt aus Liebe. Er handelt aus Liebe, um diesen Erbteil seines Verwandten Elimelechs zu wecken, zu erwecken. Und er übernimmt Verantwortung. Immer wieder beim Lesen dieses Buches Ruths habe ich mich gefragt, warum fasziniert mich Boas so? Da ist irgendwas an diesem Mann, das männlich ist. Ich kenne wenige Beispiele in der Bibel, wo ich das lese und sage, das gefällt mir, das ist ein Vorbild, so will ich sein. Und ich habe mich gefragt, was ist es? Hat keine Muskeln oder sonst irgendwelche Dinge. Was ist es? Und es kam herunter auf diesen Punkt, Boas ist ein Mensch, er ist ein Mann, der Verantwortung übernimmt. Wirkliche Verantwortung. Wo finden wir irgendwo im Buch etwas, wo er für sich handelt? Für seine Freizeit, für seine Hobbys, für seine Dinge, für seine Ruhe. Nichts. Er ist ledig. Er häuft sich nicht Besitz an, um sich dann Zeug zu kaufen, was er nicht braucht, und dann seine Nachmittage damit zu verbringen, sich zurückzuziehen und sonst noch was zu tun. Er kümmert sich um seine Arbeiter. Wir haben es gelesen, Kapitel 2. Der Herr segne dich, so begrüßt er sie und sie sagen, der Herr segne dich. Er ist ein guter Arbeitgeber. Er kümmert sich um seine Angestellten. Da ist die fremde Ruth auf dem Feld, er kümmert sich um sie, er versorgt sie. Da ist Naomi, diese bittere ältere Dame, und er kümmert sich um sie. Hier haben wir gerade erst gelesen, Kapitel 3, nimm noch diese 6 Eva Gerste mit, gib es Naomi. Er kümmert sich um diese Frau, er trägt Verantwortung. Ganz besonders an die Männer unter uns gerichtet. Ich weiß nicht, ob jemals in der Weltgeschichte so unklar war, was ein Mann und was eine Frau überhaupt ist. Und ich glaube nicht, dass die ganzen sozialen Medien wirklich dazu beitragen, hier zu helfen. Da sind dann irgendwelche Pseudomänner da, die so große Bizeps haben, dass sie ihren Nächsten links und rechts gar nicht mehr sehen können. Und eine Stunde lang erzählen, wie viel Reis und Hühnchen sie am Tag essen. Und es ist so ein Unsinn. Es ist so ein Unfug. Wer hat gesagt, Muskeln sind eine wunderbare Sache und das darf man tun. Aber Mann zu sein ist doch nicht das äußere Erscheinungsbild, Eindruck zu machen. Brust rauszustrecken. Worum dreht sich das ganze Leben dieser Pseudomänner? Um sich, um ihre Reichweite, um ihr Erscheinungsbild. Wie viel sie essen können und wie viel sie heben können und wie viel sie sich kaufen können. Wow, wunderbar. Und die Leute drumherum sind ihnen egal. Da kümmern sie sich einen Dreck darum. Die Bibel gibt uns so ein anderes Bild. Ein Mann ist ein Ebenbild Gottes, der die Aufgabe von Gott bekommen hat, in dieser Welt zu herrschen. Und diese Herrschaft nicht als Gewalt auszuüben, sondern wie Gott es tut, um zu helfen, Verantwortung zu übernehmen, sich diese Welt untertan im positiven Sinne zu machen, zu leiten, den Blick auf die anderen zu haben. Ein Appell an die Männer, übernimmt Verantwortung. Verantwortung für die Menschen, die bei euch sind. Du sagst, ja, ich bin noch nicht verheiratet. Dann lerne es jetzt schon. Übernimm Verantwortung für junge Leute. Übernimm Verantwortung für deine Geschwister. Übernimm Verantwortung für deine Großeltern. Besuche sie. Für die Männer, die verheiratet sind. Es ist so leicht, sich dann in Aufgaben zu verlieren und dann den ganzen Tag in der Garage zu stehen oder irgendwas zu bauen. Und ich meine, ich tue es ja für meine Familie. Nein, übernimm Verantwortung für sie. Für ihre Herzen, für ihr Wohlbefinden. Das ist Männlichkeit. Die Männer, die schon vielleicht diese Phase des Lebens hinter sich haben. Boas ist ja schon ein Mann höheren Alters, 50. Wir wissen es nicht genau, wie alt er wirklich war. Aber er sagt nicht, oh, jetzt die Kräfte lassen nach und ich habe ja schon mein ganzes Leben für andere gesorgt. Jetzt kümmere ich mich mal um mich. Nein, er übernimmt Verantwortung. Und er hilft. Er trifft Entscheidungen, die nach Gottes Wort gemäß sind. Männer, lasst uns nicht sein wie Boas. Ja, das ist halt ein Mann, der im Rahmen des Wirkens und der im Rahmen des Wortes Gottes sein Leben gestaltet. Aber das will Gott von uns. Dahin will er uns führen, wenn wir uns in Demut mit einem Herzen der Bußfertigkeit an ihn wenden und sagen, Herr, leite mich auf diesem Weg, ein Mann zu sein, den du gebrauchen kannst in dieser Welt. Ein Mann, der wirklich liebt. Fünftens, der letzte Punkt, Glauben wieder die Vernunft. Wir sind ja mitten in diesem Hin und Her, dieser ganzen Geschichte, werden sie heiraten können oder nicht. Und jetzt ist es fest, der Schuh wurde ausgetauscht. Auch ein interessanter Brauch, ich weiß nicht, haben die den behalten und sind nach Hause gegangen mit dem Pantoffel des anderen, haben sie es wieder zurückgegeben, ich weiß es nicht. Es ist eher eine mündliche Kultur, da gab es keine Verträge, wo der Notar unterschrieben hat, sondern da wurden eben Zeugen, waren da und vermutlich war das wie der Handschlag, Schuh aus und dem anderen und dann wussten alle, jetzt ist der Vertrag besiegelt. Und jetzt ist klar, Boas und Ruth werden heiraten. Lieben, es passiert etwas sehr Interessantes. Das Volk freut sich, das ist sehr schön. Das zeigt wieder das Ansehen, das Boas im Volk hatte. Aber schaut mal, was das Volk sagt, die Verse 11 und 12. Was ist der eigentliche Sinn dieses Lösers, der Ruth heiraten soll? Der Sinn ist, Nachkommen mit ihr zu haben, damit der Name Elimelechs weitergetragen wird. Lass uns einmal lesen, und weil genau das wünscht das Volk ihm auch. Vers 11, und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel erbaut haben, und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir und dieser Jungfrau geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Peres, den Tamar, dem Juda geboren hat. Was wünscht das Volk Boas? Es sagt, Boas, möge dein Haus gesegnet sein, mögest du viele Nachkommen haben. Und was scheinen sie hier vergessen zu haben? Ruth kann keine Nachkommen bekommen. Diese Frau war 10 Jahre lang verheiratet und sie hatte kein Kind. Es ist nicht fast schon anstößig, sowas zu wünschen. Wie kann man sowas sagen? Die Frau scheint unfruchtbar zu sein. Und ihr wünscht viele Nachkommen. Was ist es für ein Weg, liebes Volk? Aber sie sagen das im Glauben und in dem Wissen, wer es ist, der Leben schenkt. Wer es ist, der einer Familie Kinder schenkt. Es ist Gott. Es ist der lebendige Gott. Der Gott, der in diesem Leben von Boas und von Ruth wirkt. Und schaut mal, was sie sagen. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird. Er wird es tun. Und es geschieht tatsächlich. Ein Vers weiter, Vers 13, das ist der Predigttext, fürs nächste Mal passiert genau das. Gott greift ein. Gott greift ein, der lebendige und allmächtige Gott, der alles in seinen Händen hält. Und er schenkt dieser Frau, Ruth, ein Kind. Vers 13. Und Boas nahm Ruth und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein. Achtung, und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft. Und sie gebar einen Sohn. Happy End, alles gut. Wunderbar, oder? Wisst ihr, was das Schöne ist? Ruth und Boas wissen in diesem Moment all diese Dinge nicht. Sie wissen nicht in diesem Moment, als sie ihr Kind tatsächlich bekommen, ein Jahr später oder wann auch immer es war, dass Gott den Leib von Ruth geöffnet hat. Sie leben in dieser Welt. Und sie leben in dieser Welt wie jedes andere Ehepaar auch. Und plötzlich ist ein Kind da. Aber der Autor sagt uns, das, was so natürlich zu sein scheint, ein Kind ist eben geboren, ist Gottes Wirken, ist seine Herrlichkeit. Und selbst als das Kind da ist, wissen sie gar nicht, was Gott mit diesem Kind tun will. Das wissen sie bis zu ihrem Lebensende nicht. Ruth und Boas sterben im Denken, dass ihr Kind Obed ein Sohn ist, an dem sie ihre Freude mit Sicherheit hatten. Aber sie wissen gar nicht, was Gott eigentlich plant. Nämlich, dass aus diesem Obed David geboren werden soll und aus diesem David Jesus geboren werden soll. Dass Gott ihr Leben gebraucht in all diesen widrigen Umständen, um das Herrlichste zu schenken, was diese Welt hier gesehen hat, nämlich Jesus, den Erlöser selbst. Aber sie sterben und wissen nichts davon, keinen Hauch. Gott hätte es ihnen offenbaren müssen und es scheint nicht so gewesen zu sein. Scheint ein ganz normales Kind in einer ganz normalen Zeit zu sein, die noch nicht mal wirklich gottesfürchtig war. Aber hier ist ein Mann und eine Frau, die diesem Gott vertrauen und die sagen, Gott, hier stehen wir und wir gehen, wir warten, wenn es sein muss. Wir gehorchen, wenn es sein muss. Wir harren aus, wenn es sein muss. Wir lieben, wir glauben, dass du uns ein Leben schaffst und erwächst, das herrlich und das groß ist. Wir stehen in unserem Leben und wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so geht es mir, ich sehe wenig Herrlichkeit im ganz normalen Leben. Es ist hart oft. Manchmal liege ich im Bett morgens und denke mir, die Nacht war kurz und der Tag wird lang und ich habe eigentlich weder Kraft noch große Freude für all die Dinge, die vor mir liegen, von Herrlichkeit und Gottes mächtigem Wirken ist da in diesem Moment nicht sehr viel zu spüren und zu erleben. Und dann geht der Tag los und dann versage ich auch noch und sündige gegen diesen Gott. Weiß nicht, wie es dir in diesen Momenten geht. Ich spüre da wenig Herrlichkeit. Ich spüre da Dreck und Trostlosigkeit. Und wir sehen in dieser Geschichte, es ist ein steiler Weg, es ist ein steinerner Weg, aber wer Gott sein Leben gegeben hat, sagt, Herr, hier bin ich, leer und nicht mit viel Kraft, aber mit einer Sache, ich glaube und ich halte mich an dir fest und ich werde nicht gehen, ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben. Ich will mich nicht mit diesen Dingen dieser Welt füllen. Ich kann ins Fußballstadion gehen, aber ich weiß, dass mir dieses Beben dort und dieses Glück dort, das ist sofort wieder weg, aber bei dir, Gott, habe ich es und dir will ich folgen. Ruth und Boas, sie wissen gar nicht, was hier eigentlich geschieht. Und wir wissen es auch nicht. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade bist, aber ich kann dir sagen, das darf ich dir fest zusagen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du das glaubst, was Jesus, was wir in dieser Woche, womit wir uns befassen werden, dem Leiden und Sterben Jesu, dass er für dich am Kreuz starb, du seinen Geist in dir trägst, von neuem geboren bist, dann darfst du diese Herrlichkeit hier schon erfahren. Gott ist dir nah und du hast Zugang zu ihm. Dieses Buch Ruth hat nur 85 Verse, das ist ein kurzes Buch. 23 Mal taucht dieses Wort Erlöser oder Erlösen auf. Und es ist kein Zufall. Dieses ganze Buch ist geschrieben, um uns den viel, viel größeren und herrlicheren Erlöser zu zeigen, Jesus selbst. Und wie hat er sich uns offenbart? Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Entschuldigung, ich habe den Text nicht gesagt, ich lese aus 1. Petrus 1, Abvers 18. Hier schreibt Petrus und sagt, ihr wisst doch, dass ihr aus eurem sinnlosen Leben freigekauft worden seid. Sehen wir diese Parallele. Ruth wird freigekauft, losgekauft und Petrus sagt uns, ihr Menschen, die ihr jetzt an Jesus glaubt, auch ihr wurdet freigekauft. Losgekauft, nicht mit Silber oder Gold, 1. Petrus 1, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut Jesu Christi. Das ist der Preis. Boas, er hat viel gegeben, er hat viel getan, menschlich wirklich ein Vorbild. Aber es ist nur ein Bild, ein Schatten für die wirkliche Erlösung. Das wirkliche Geschenk, das kommt, das, was wir jetzt in dieser Passionswoche vor uns haben, wo wir die Fastentage vor uns haben, das neu ergreifen zu wollen. Jesus, was bist du für ein Erlöser? Ich war in dieser Welt. Ich war in dieser Welt in Ketten und du bist gekommen und hast mich losgekauft. Und wenn wir hier einen Boas schon bewundern können, der eine mittellose, fremde Frau aufnimmt, zu sich nimmt, überschüttet mit Gnade, dann darf uns das ein kleines Bild, ein Funken der Herrlichkeit sein, was Jesus mit uns tut. Und ich will dich fragen, kennst du diese Herrlichkeit Gottes, die dir in Jesus begegnet? Kennst du das wirklich? Lebst du damit in deinem Alltag? Ich weiß, es ist ein steiler Weg. Es ist ein Weg, sehen wir durch das Wort hindurch mit Mühen. Aber es ist Herrlichkeit. Herrlichkeit. Ich lese gerade immer wieder ein Büchlein, das ist sehr zu empfehlen. Den Kummer sich vom Herzen singen. Es ist die Entstehungsgeschichte von bekannten Liedern im deutschsprachigen Raum von Beate und Winrich Schäffbuch. Er war oder ist, also in Rente mittlerweile, aber ein sehr einflussreicher evangelischer Pfarrer gewesen hier bei uns in Württemberg. Und sie haben ein Buch geschrieben, wo sie zeigen, wie viele Lieder entstanden sind. Und mich hat die Geschichte sehr bewegt von Rudolf Alexander Schröder. Schröder, er hat im zweiten Teil seines Lebens viele Kirchenlieder geschrieben. Im ersten Teil seines Lebens, da war er auf der Suche nach Ehrlichkeit. Da war er auf der Suche nach Glück. Und er war bekannter Bildhauer, Künstler, hat viel gewirkt, hat den Inselverlag mitgegründet, von Schülern nicht sehr geliebt. Das ist dieser Verlag mit den ganzen komischen Goethes und Schillers und dieser schönen Poesie. Aber das war sein Leben. Und so lebte er als Weltmensch. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und erst das Leid und der ganze Terror dieses Krieges ließ ihn aufwachen. Und als er in diesem Leid des Krieges war, da gab er Jesus sein Leben, gab später ein Gedichtband heraus in diesem Inselverlag Mitte des Lebens. Und die haben ihn rausgeschmissen, haben gesagt, mit so geistlichem Zeug können wir hier nichts zu tun haben. Er folgte Jesus nach und schaut mal, was er schreibt, als ein Kamerad starb. Im Ersten Weltkrieg, unter der Last schwerer Todeserfahrung, entdeckte Rudolf Alexander Schröder im Wort Gottes unendliche Ermutigung. Es war im Frühling des letzten Kriegsjahres, also 1918, einer der Freunde starb und die Nächsten saßen um den Sarg. Und jetzt schreibt er selbst, der ehemals gottferne Mensch, der sein Glück hier in dieser Welt gesucht hat, jetzt steht er vor dem offenen Sarg, die Kameraden drumherum und er sagt, ich nahm die Bibel zur Hand. Und habe uns die Auferstehungsgeschichten der Reihe nach vorgelesen. Da haben wir einen Trost verspürt, so gewaltig und fest, wie kein anderer je hätte sein können. Und er ist mir bis heute gegangen und er ist mit mir gegangen bis heute und wird, so Gott will, mit mir gehen bis ans Grab und übers Grab hinaus. Mitten im Leid, mitten im Tod entdeckt er Jesus und er schreibt ein Lied, ein wundervolles Lied. Ich will mit diesem Lied schließen. Und er schreibt über seinen Weg, wie diese wunderbare Gnade und Herrlichkeit Gottes ihn fand. So bin ich dein geworden, ehe ich mich selbst gewann. Du nahmst mich in den Orden der Söhne und Brüder an. Weil ich noch kaum von Weitem durch Dunst und Nebel sah, warst über meinem Schreiten du wie die Sonne nah. Bis noch zu allen Tagen, auch wo ich dich nicht spür. Und mein, ich ging durch Plagen und Ängste für und für. Und wen, ich müsst in Sünden und Finsternis gesenkt mich in der Hölle gründen, die dein mit Schrecken denkt. Dein, der die Welt bereitet, nach unbegriffenem Plan, die Strauchelnden geleitet, den Müden hilft voran. Der hinter Zeit und Maßen davor der Geist erschrickt. Gebahnt die schönen Straßen zur Herrlichkeit erblickt, zum Vorhof deiner Wahrheit, zur ewigen Gegenwart, da die vollkommene Klarheit sich allen offenbart, da alles Seufzen mündet in einem Lobgesang und Stern den Sternen kündet, Fried, Freude, Preis und Dank, aus dem Schmutz dieser Welt in die Herrlichkeit Gottes. Kennst du diesen Gott? Kennst du diese Herrlichkeit? Vor uns liegt die Passionswoche und wir haben mehr wie in jeder Zeit des Jahres die Möglichkeit, neu uns zu fragen, Jesus, wo stehe ich? War ich schon vor deinem Kreuz? Sind meine Sünden weg? Bin ich in deiner Herrlichkeit? Kenne ich dich wirklich? Bist du für mich dort gestorben und habe ich es angenommen? Und lebe ich in der Neuheit dieses Lebens? Dieser Herrlichkeit. Ich hoffe es für uns und lasst uns diesen Gott anbeten, gemeinsam aufstehen. Allmächtiger Vater, wir danken dir für dieses Buch. Dieses Buch Ruth, in dem du uns zeigst, wie du, der Unsichtbare, der Allmächtige, nicht fern von dieser Welt bist, sondern in dieser Welt wirkst im Leben deiner Kinder. Und wir wollen dich suchen, deine Nähe und deine Herrlichkeit auch in der vor uns liegenden Woche. Und diese Rettung, die wir in Jesus haben, diese Nähe, die wir jetzt haben dürfen
in dir geborgen zu sein, deine Herrlichkeit zu erleben, dass wir das suchen, uns danach ausstrecken unter Fasten und Gebet. Fülle du uns, Herr, mit deinem Geist. Fülle du uns mit diesem Geist, der Herrlichkeit und Frieden ist. Und befähige uns, Herr, als Männer und Frauen zu leben, die standhaft sind, die ausharren, die warten, die lieben, die dich suchen mit all unserem Herzen, um brauchbare Werkzeuge in dieser verlorenen Welt zu sein für dich. Amen.